Deutschlandfunk Interview.
Das war die Kollegin Christiane Florin und genau die Frage, die sie gerade aufgeworfen hat, werden wir jetzt stellen können, weil derjenige, der dem Diözesanrat vorsteht, ist jetzt am Telefon. Das ist der Kollege Tim Kurzbach. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Zurheide, Kollege oder Mitbruder, lass noch mal stehen.
Genau, wir sind beide katholisch, immerhin. Genau. Herr Kurzbach, als Sie das gelesen haben, was ging Ihnen durch den Kopf?
Dass das System wirklich jetzt abschließend kollabiert. Wir haben jetzt eine Zeit hinter uns im vergangenen Jahr, aber auch jetzt, seitdem er wieder da ist, die einfach nur noch furchtbar ist. Und die Veröffentlichungen der letzten Woche, sie sind ja nur ein weiteres Kapitel in dieser nur fürchterlichen Geschichte von immer wieder vortäuschen und den Anschein irgendwie schaffen. Ich denke auch immer noch an solche Dinge, das ist ja dann auf einmal so schnell vergessen. Da schreibt uns der Bischof einen Hirtenbrief, er hätte eine Auszeit vom Papst erbeten, das war seine Idee gewesen, und er hätte aus freien Stücken seinen Rücktritt angeboten. Und der Papst, also niemand weniger als der Papst, erklärt danach, das war überhaupt nicht so, sondern ich habe ihm gesagt, du musst eine Auszeit nehmen und über deinen Rücktritt entscheide ich. Und jetzt wieder diese Kapitel, wo wir mit PR-Beratern ja an der Nase rumgeführt werden sollten. Und das ist nun mal erwiesen, da braucht man nicht lange rumzuspekulieren. Viel zu viele Indizien sprechen dafür. Das ist einfach wirklich nur noch schwer erträglich. Und das schadet nicht nur dem Erzbistum Köln, das schadet mittlerweile der ganzen Kirche. Und dramatisch schadet er dem Bischofsamt.
Es geht, das sind ja die Details, es geht nie um die Opfer, es geht um den Bischof. Also wenn man das liest, fragt man sich ja wirklich, was passiert da eigentlich? Und dann wird das durchgestochen. Das sagt ja übrigens, dass auch intern der eine oder andere, wahrscheinlich sind es in der Regel Männer, sagen, so geht's nicht weiter. Oder was lehrt uns das zunächst mal?
Also erstmal Ihre erste These, in der Tat, es geht nicht um die ja immer noch Tausenden von Gläubigen, die sich in der Kirche ja aus vollem Bewusstsein und Liebe zu den Menschen und zum Glauben engagieren. Es geht nicht um das, was Kirche Sinnvolles und Wichtiges in die Gesellschaft einbringt. Es geht nicht um die Missbrauchsopfer. Im Gegenteil, das fährt einem, wenn man selber Vater ist, ja nur noch kalt unter die Haut, dass dieses Thema quasi wie eins von vielen abgehandelt wird, obwohl das unvergleichbar ist zu allem anderen, was überhaupt einem Menschen geschehen kann. Es geht immer nur um diese eine Person. Und jetzt hatte sie eine Auszeit. Jetzt hat sie Beratung bekommen auf verschiedenen Ebenen. Und wir stehen eigentlich an einem Punkt, der noch tiefer und schlechter ist als alles das, was wir uns noch letztes Jahr vorstellen konnten. Das ist doch ganz eindeutig, dass ein System hier nicht nur funktioniert, sondern es kollabiert. Und jetzt entsteht die Gefahr, dass noch viel mehr mit hinuntergerissen wird und kaputt gemacht wird. Das muss jetzt auch in der deutschen Kirche, ich erwarte auch von den anderen deutschen Bischöfen, weil das Bischofsamt hier dramatisch beschädigt wird, erwarte ich jetzt eine deutliche und klare Aussage, so geht es nicht weiter. Und das Mindeste muss sein, eine nächste Auszeit, und die kann dann auch gerne etwas länger dauern.
Jetzt könnte man natürlich gegenfragen, darf ein Bischof sich nicht beraten lassen?
Natürlich darf sich ein Bischof beraten lassen, und natürlich kenne ich das auch aus meinem beruflichen Kontext. Aber es ist eine ganz zentrale Frage, gut, dass wir das mal rausarbeiten können. Wissen Sie, man kann viele Papiere auf den Tisch bekommen, die einem raten, dies oder jenes zu tun. Und dann kommt es genau auf die Wertehaltung und die Moral desjenigen in Amt und Würden an. Mache ich das so? Oder lasse ich sein, weil es grober Unfug oder einfach nur Blödsinn ist. Beim Bischof sollten die moralischen Ansprüche natürlich besonders hoch sein. Jetzt sagt uns der Generalvikar, ja, das war alles nicht so. Aber die Indizien sind doch nur klar. Er hat Herrn Deckers angerufen. Und Herr Deckers hat bestätigt, dass ihm vertrauliche Informationen durchgestochen werden sollten. Herr Hauke hat bestätigt, dass das Szenario genau wie in dem Papier war. Also das sind schon sehr verdichtete Indizien, und da kann man jetzt nicht nur Medienschelte begehen. Und wenn das dann so ist, dann hat er eben nicht die moralische Größe bewiesen, dieses Papier beiseite zu wischen und zu sagen, nein, das machen wir auf gar keinen Fall so, sondern er hat sich zumindest in weiten Teilen daran gehalten. Das ist erwiesen nun mal.
Jetzt ziehen wir einen Strich unter unser Gespräch. Der Neuanfang ist gescheitert? Frage?
Absolut. Nochmal, wir sind an einem tieferen Punkt. Wie viele Stunden sollen wir noch über dieses Desaster sprechen? Schauen Sie, das ist ja wie bei einem Autounfall, wo sich das Auto immer wieder und immer wieder und immer wieder überschlägt. Und man steht daneben und denkt, wann hört das endlich auf? Ich denke an Themen wie eine Hochschule in Köln, die jetzt mit enormen Kirchensteuergeldern gestützt werden soll. Da wird uns zuerst versprochen, nein, da brauchst du keine Kirchensteuergelder für. Und jetzt sind Summen von 8 bis 10 Millionen Euro. Da wurden Leute, die das früh kritisiert haben, am Anfang innerkirchlich ziemlich diffamiert. Und heute höre ich jetzt von den Fakultäten aus Bonn, werden einzelne Studierende in Bonn aus einem sehr konservativen Priesterseminar in Busse gepackt, zu dieser Hochschule gefahren, damit da überhaupt Studierende drin sind. Und wir als Kirchensteuerzahler sollen Millionen dafür zahlen. Ich bin hier sehr gespannt, wie die Landesregierung auch reagiert, weil auch das ist einer der vielen Skandale, wo sich dieses System immer wieder überschlägt und überschlägt und überschlägt.
Jetzt gibt es von ranghohen Kirchenvertretern intern heftige Kritik. Verschiedene Stadtdechanten haben sich da geäußert. Das ist ja auch ungewöhnlich in der katholischen Kirche. Die Kollegin Florin hat es vorhin gesagt, der Diözesanrat hat bisher noch nichts getan. Sie sind der Vorsitzende. Was tun Sie jetzt konkret?
Wir leiden seit Jahren daran. Und ehrlich gesagt, an Stellungnahmen und Klarstellung unsererseits hapert es nun wirklich nicht. Wir haben noch im letzten Jahr die Zusammenarbeit im pastoralen Zukunftsweg aufgekündigt. Ein einmaliger Akt, wie es Ihnen überhaupt im Bistum, aber auch in der Kirche noch nicht gegeben hat. Und ich denke an so viele Aktionen. Schauen Sie, da hat ein Chor gesagt, wir singen nicht, wenn Wölki im Dom zelebriert. Da hat eine Gemeinde in Düsseldorf die roten Karten hochgehalten. Bei mir sind alleine zwei Aktenordner gefüllt mit den diversen Briefen, Stellungnahmen von Kirchenvorständen und Pfarrgemeinderäten. Also die Haltung ist ganz eindeutig. Was besonders ist, ist, dass das nicht nur eine Frage von Strömungen ist, wie das gerne mal in der Öffentlichkeit auch so dargestellt werden soll. Nein, nein, das Volk Gottes, die Gläubigen sind sich in ganz überwiegenden Teilen da sehr einig und egal welcher Strömung, ob mal progressiv oder konservativ, dass dieses System versagt hat. Das Problem in diesem System ist, er ist aber nicht von uns eingestellt. Es gibt keine Wahl des Volkes Gottes und das System hat er keine Gewaltenteilung, sodass er sein eigener Richter und Herrscher zugleich ist. Umso wichtiger ist es, dass sich dort herausheben, dass wir so etwas wie unabhängige Medien haben, dass wir ein demokratisches Staatssystem haben, dass sich das so nicht gefallen lässt. Und deswegen, wenn auch Medien mal unangenehm sind, an der Stelle haben sie uns bei der innerkirchlichen Aufarbeitung enorm nach vorne geholfen. Wir können eher dankbar dafür sein und sollten sehr vorsichtig sein jetzt in als wenn einige Verantwortliche an höchster Spitze direkt zu Amtsantritt anfangen, gegen Medien zu treten. Das war ein sehr ungutes Zeichen und wenig souverän.
Herr Kurzbach, arbeiten Sie noch zusammen mit Herrn Wölki?
Ich habe seit Monaten keinen Kontakt mit Herrn Wölki.
Und er wird auch nicht wieder aufgenommen?
Also, wenn er mich anruft, gehe ich selbstverständlich ans Telefon. Das ist doch gar keine Frage. Also, so viel menschlichen Respekt hat nun auch wirklich jeder verdient. Aber nach der jetzigen letzten Wiederveröffentlichung, was da rausgekommen ist, muss sich doch jeder von uns fragen, in welchem Papier steht da eigentlich mein Name drin? Wann bin ich eigentlich mal in irgendeinem Szenario aufgetaucht, dass ich so oder so benutzt werden sollte? Also, die Vertrauensbasis ist da schlichtweg wirklich nicht mehr gegeben.
Das war Tim Kurzbach, der Vorsitzende des Diözesanrates und im Hauptjob Oberbürgermeister von Solingen. Herzlichen Dank hier für das Gespräch.
Alles Gute, einen schönen Tag wünsche ich.
Danke, Leckers.